Wie schaffen wir es infrastrukturell und systemisch, diese Innovation so abzubilden, dass sie nicht weiter unseren Planeten verbrennt? Und wer sollte dafür in der Verantwortung sein? Diese Frage und einige andere kamen auf, als ich auf LinkedIn mit meinem heutigen Gast in eine Diskussion über Sinn oder Unsinn der dort vielfach geposteten KI-generierten Actionfiguren kam. Denn eines ist klar, die CO2-Emissionen steigen wegen dem KI-Ausbau. 2023 waren es noch 29 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die durch KI verursacht wurden. 2030 sollen es bereits 166 Millionen Tonnen sein. Dazu werden dann für die Kühlung der Server voraussichtlich 664 Milliarden Liter Wasser nötig sein, viermal so viel wie heute. Wer trägt letztendlich die Verantwortung? Die Endverbraucher oder diejenigen, die mit KI und auch mit Social Media Milliarden verdienen? Denn hauptsächlich wird es heute tatsächlich erstmal um Social Media gehen.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und ich freue mich, heute Patrick Schnitzler, den Mitgründer von Klima und so, begrüßen zu dürfen. Hallo Patrick, schön, dass du hier heute bei Gewinn mit Sinn dabei bist. Ich bin jetzt schon ganz neugierig auf die Fortführung unserer Diskussion.
Moin, freue ich mich drauf.
Wunderbar, Patrick. Klima und so ist ja ein Unternehmensnamen, der auch so ein bisschen relativierend klingt. Man könnte sich den auch so weiter denken mit, naja, eben Klima und so ein Gedöns. Aber darum geht es ja bei euch gerade nicht. Erzähl doch mal, was ihr da so genau macht und was deine Aufgabe dabei ist.
Oh, was wir genau machen ist, wir berechnen die Emissionen, die durch Social Media Content entstehen, also auf den Accounts, in den Kampagnen von Brands, die auf den Plattformen gefahren werden. Und wir haben von Anfang an, und deswegen der Name und liebe, dass du die Frage stellst, wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen auch diese ganze Kultur, die rund um Social Media existiert, halt auch irgendwie abbilden. Also keiner hat Lust, mit so einem Thema in Berührung zu kommen, und dann nutzen wir noch am besten irgendwie einen Name, der nach Wirtschaftsprüfung klingt, und am besten tragen wir Anzüge und Krawatte. Also das Thema ist sowieso schon schwer genug. Wir müssen es dann einfach machen. Und deswegen haben wir gesagt, naja, was ist denn, wenn es einfach normal wäre und einfach locker aus der Branche selber kommen würde? Und allzu oft nimmt man sich da selber ja auch nicht zu ernst, was ich sehr sympathisch finde. Und so sind wir dann über ein paar Iterationen dann mit dem Namen Klima und so gegangen, einfach um zu sagen, so, jo, wir machen halt Klimasachen, und es kann auch sein, dass, wenn das eine jetzt funktioniert, dass wir danach was ganz anderes machen, und das lässt diese Brand einfach so schön offen, einfach Hauptsache Klima machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr locker, und ich finde es auch viel, viel besser als dieses berühmte und mehr, was man ja oft immer findet, wo man sich immer fragt, mehr, was soll das denn jetzt sein, ne? Aber so ist es locker, und man ist natürlich trotzdem neugierig, was macht ihr denn da so? Aber ich habe ja, das ist auch vielfach schon von euch erzählt worden, es gibt ja dieses berühmte Video von Stefan Raab, was er auch als Beispiel anführt, ne, indem er sein, ne, etwas missratenes Comeback vorbereitet hat. Und das hatte mehr als 60 Millionen Aufrufe auf Instagram, hat bestimmt jetzt jeder schon gelesen. Und unterm Strich hat es dann irgendwie mehr als 142 Tonnen CO2 verursacht, was so etlichen Flügen zwischen Frankfurt und New York entspricht. Es ist jetzt ganz spannend zu wissen, wie berechnet ihr das eigentlich, dass man auf diese Summe kommt?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Als wir angefangen haben vor ein bisschen mehr als 2,5 Jahren, dachten wir auch so, okay, wir fangen mal an zu recherchieren und finden bestimmt schon irgendwelche Rechner und irgendwelche Daten, und wenn es in wissenschaftlichen Publikationen ist. Und wir waren dann total überrascht, dass wir gesehen haben, okay, also keiner hat einen Plan, was da passiert. Es gibt ein paar Blogartikel, aber die Annahmen, die sind so vage dahinter, die sind so verallgemeinernd, dass sie nicht von der einen Plattform auf die andere Plattform übertragbar sind. Das heißt, am Ende braucht man ein sehr sophisticated Berechnungsmodell, was jede Plattform einzeln für sich berechnen kann und auf der jeweiligen Plattform ja auch nochmal unterschiedliche Content-Formate berechnen kann. Und das haben wir entwickelt mit der Hilfe von Expertinnen, die das schon ein paar Jahre länger machen als wir. Und so können wir jetzt hingehen und bestimmte Content-Formate, zum Beispiel ein Instagram-Reel bei Instagram selber, anhand der Analytics-Daten, die man halt öffentlich einsehen kann, berechnen, wie viel CO2-Emissionen dieses Video voraussichtlich emittiert hat. Man muss aber auch mal dazu sagen, so transparent machen wir es auch immer, es ist ein Berechnungsmodell, da liegen Annahmen zugrunde, die sind alle wissenschaftlich fundiert, aber genauso wie wenn wir den CO2-Fußabdruck von einer Banane ausrechnen, wissen wir nicht, ob der Dampfer, der die Banane übers Meer bis in Rewe gefahren hat, Gegenwind hatte und deswegen jetzt irgendwie eine Tonne mehr Diesel verbraucht hat, ne? Sondern das sind geglättete Annahmen, die aber ein sehr viel genaueres Bild von dem zeichnen, als wenn wir jetzt einfach irgendwie mal abschätzen, was bis vor 2,5 Jahren so der Fall war.
Du sagst gerade, euer Vorgehen ist wissenschaftlich fundiert. Arbeitet ihr da mit Wissenschaftlern zusammen von Unis oder wie macht ihr das?
Genau, also zum einen haben wir mit eben Experten aus dem Fraunhofer-Kosmos das zusammen aufgebaut, deren Job das über 10 Jahre beim Fraunhofer-Institut war, solche Modellierungen anzustellen. Und wir haben das dann zusätzlich nochmal von einem Professor Wittmann ist das, von der HTW Berlin prüfen lassen, ob diese Annahmen so korrekt sind und ob das Berechnungsmodell so in der Logik konsistent ist. Und er hat uns das dann auch verbrieft, dass das Beste ist, was bisher am Markt existiert und das halt dienlich ist, um diese Diskussion auch zu emotionsfrei sozusagen zu gestalten, weil darum geht es ja am Ende. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht irgendwelche Berechnungsmodelle vergleichen und irgendjemandem irgendwie die Schuld zuschieben, darum geht es ja gar nicht, aber wir haben ja hier ein Problem offensichtlich und das sind Nachhaltigkeitsthemen rund um Marketing und besonders Social Media und dafür brauchen wir Daten und eine Grundlage, über die man diskutieren kann und die war bisher nicht da und die schaffen wir mit dem Thema.
Naja, am Ende ist es ja so, dass diese Sachen ja eigentlich alle zu dem Thema Scope 3 bei Unternehmen gehören, ne? Und wie weit habt ihr denn dann von dem CSRD, also der Corporate Sustainability Reporting Directive profitiert, die ja jetzt seit 2024 viele Unternehmen dazu verpflichtet, jährliche Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen? Und da müssen ja alle externen auch Emissionen mit berechnet werden, eben dieses Scope 3 und die Social Media Emissionen fallen ja darunter. Habt ihr davon profitiert? Habt ihr dadurch mehr Kunden bekommen? Sind die Leute dadurch aufmerksamer geworden?
Ja, ich glaube, man muss dieses Thema zweiteilen. Also ich bin großer Fan davon und ich verstehe natürlich den Gegenwind, der da in Teilen aus Unternehmen irgendwie gegen die Regulatorik kommt, weil es erstmal Kosten kreiert. Aber wenn ich jetzt mal rauszoome und mich als keine Ahnung, Europäer sehe und mich frage, wie schaffen wir es eigentlich bis, glaube ich, 2045 diesen Kontinent klimaneutral zu gestalten, dann ist das für mich das vielversprechendste Instrument, weil wir sagen, an welchem Jahr verursachen wir wie viel als Europäer insgesamt, wie viel Emissionen und wie viel Emissionen dürfen wir verursachen, um auf diesem Pfad 1,5 Grad ne, und klimaneutral bis 2045 zu bleiben. Also jeder Gegner und jede Gegnerin des CSRD muss mir mal erklären, wie sonst sollen wir das sicherstellen, wenn wir nicht anfangen zu messen. So, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir teils Zuspruch aus Unternehmen, die genau deswegen zu uns kommen und sagen, hey, wir haben da einen blinden Fleck und CSRD und auch Scope 3 ist uns wichtig, weil Scope 3, also quasi die Wertschöpfungsprozesse, die nicht sozusagen auf eigenem Boden passieren, sind ja häufig die emissionsreichsten und meistens die undurchsichtigsten. Und da kommen wir natürlich ins Spiel und da können wir sehr viel Transparenz schaffen in einem Bereich, der eigentlich total verschlossen ist. Die Unternehmen kommen dann auf uns zu. Wir merken aber auch, dass diese ganze Geschichte rund um Omnibus und das Ganze nochmal entzerren mit weiteren 2 Jahren und aufschieben, dass doch nicht so viele Unternehmen jetzt im ersten Rutsch betroffen sind, dass das der ganzen Diskussion auch insgesamt schadet, weil natürlich Unternehmen, die vorher vielleicht freiwillig daran interessiert waren, jetzt so das Gefühl haben, ach, ist ja gar nicht mehr so wichtig. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Grundsätzlich ist es top, also dass diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, es ist unfassbar wichtig, weil es einfach ein regulatorischer Druck ist auf einem Thema, wo sonst das, ich sag mal, natürliche Interesse vielleicht gar nicht so groß wäre. Und auf der anderen Seite ist dieses ganze Aufschieben und keiner weiß jetzt genau, was jetzt in den nächsten 2 Jahren passiert. Und nee, also am Ende ist es zweigeteilt. Unternehmen kommen wegen der CSRD und Unternehmen verschieben oder Agenturen verschieben ihre Tätigkeiten wegen des Aufschubs der CSRD und der Unsicherheit, die gerade dadurch im Markt existiert.
Naja, du sagtest gerade, dir soll man einen Gegner erklären, also einen Gegner der CSRD, wie wir dann die Ziele erreichen wollen. Ich habe nur gerade die Befürchtung, dass es jede Menge Leute gibt, auch in unserer Regierung, die diese Ziele gar nicht mehr erreichen wollen. Und das ist, glaube ich, eher so das größere Problem, was wir zurzeit haben. Und deswegen ja auch massiv gerade wieder gegen erneuerbare Energien geschossen wird, wobei die ja eine große Lösung sein könnten. Wir können ja durchaus Strom für Video, Social Media verbrauchen. Wenn klar ist, es kommt aus erneuerbaren Energien, dann ist das ja alles nur noch halb so wild, nehme ich mal an, oder?
Genau, also Stromverbrauch ist ein Teil der Berechnung, weil du ganz am Anfang gefragt hast, wie berechnen wir das? Also ja, mit einem Berechnungsmodell, aber in diesem Berechnungsmodell sind quasi drei große Stellen, an denen wir rechnen. Also auf der einen Seite die Plattform, die hat bestimmte Infrastruktur, Server, die müssen gekühlt werden, die mussten hergestellt werden, die haben Stromverbräuche. Das berechnen wir, dann berechnen wir durch die Datenübertragung, wie viel Stromverbrauch und Ressourcenverbrauch findet in den Netzwerken statt. Also keine Ahnung, irgendwelche Glasfaserkabel im Boden von der Deutschen Telekom, die genutzt werden müssen, um das Datenpaket von der Plattform zum Endgerät zu schicken. Und dann messen wir am Endgerät, wie viel wird von dem Endgerät verkonsumiert virtuell. Wenn ich eine Minute ein Video gucke, dann habe ich ja Lebenszeit sozusagen im Verbrauch dieses Endgeräts und wie viel Stromverbrauch passiert auf dem Endgerät durch zum Beispiel dieses eine Video gucken, weil meistens wird es ja irgendwie über Nacht geladen und in Deutschland ist der Strommix leider noch nicht 100% regenerativ und quasi da einmal einen fetten Strich drunter und so kommen wir dann auf das Ergebnis, wie viel Emissionen Content verursacht.
Das klingt schon ziemlich komplex, wie dieses Modell anscheinend aufgebaut ist, aber es ist dann natürlich klar, dass am Ende bei bestimmten Sachen immer nur Mittelwerte genommen werden können, sonst würde das ja wahrscheinlich wirklich nie funktionieren, oder?
Genau, also es gibt schon ganz gute Annäherungen und wir haben natürlich auch unser Modell gebenchmarkt gegen andere, ich würde nicht sagen Modelle, die da draußen existieren, aber man findet hier und da schon Daten in irgendwelchen Blogposts von irgendwelchen Interessierten. Meistens gehen die nicht so tief, weil es einfach viel zu aufwendig wäre. Da wird dann häufig davon gesprochen, dass, keine Ahnung, eine Video-Ad auf einer Social-Media-Plattform verursacht X. Mhm. So. Das Problem ist aber, dass ich bei TikTok, Instagram, Twitch oder YouTube ganz andere Bitrates habe und nicht einfach sagen kann, yo, okay, also ne, dieselbe Datei da hochgeladen verursacht dasselbe wie auf der anderen Plattform. So einfach ist es halt nicht.
Oh, das wusste ich aber auch noch
nicht. Ja, genau, das sind halt so Einzelheiten. Mhm. Ne? Und dann musst du natürlich auch noch berücksichtigen, welche Endgeräte werden bei welcher Plattform häufiger genutzt. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video hochlade, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da andere Gerätmixe vorherrschen als bei TikTok, weil TikTok irgendwie sehr mobil ist. Bei YouTube sprechen wir inzwischen über einen sehr hohen Prozentanteil von auch Connected TVs. Ne? Und die haben einen ganz anderen Verschleiß und Stromverbrauch als jetzt einen iPhone. Mhm. Und auch ein iPhone hat einen anderen Stromverbrauch und einen anderen Verschleiß, wenn es im Wi-Fi eingeloggt ist oder wenn es in 5G die Daten zieht. Und das sind alles so Sachen, die muss man halt berücksichtigen. Und ich glaube, wir haben insgesamt 242 Variablen, um diese größten Plattformen und ihre Content-Typen abzubilden.
Und das entwickelt sich ja alles weiter. Entwickelt ihr dann dieses Berechnungsmodell auch entsprechend immer weiter? Also es ist immer in fortwährendem, ja,
weiter. Genau. Ja, das ist natürlich dieses Kernversprechen, ne? Also du willst natürlich als Agentur oder als Unternehmen, was mit uns arbeitet, willst du dieses Berechnungsmodell ja nicht own. Du willst ja A, nicht dafür verantwortlich sein, dass wenn da ein Fehler passiert ist, dass auf einmal, keine Ahnung, der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüferin dir auf einmal das Ding um die Ohren knallt. Da willst du ja im besten Fall sagen, ja, ja, das macht Klima und so und die sind dafür verantwortlich und die haben auch unterschrieben, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen. Und du willst natürlich nicht jedes Jahr da irgendwelche Variablen anpassen und screenen, was jetzt auf welcher Plattform sich wie verändert hat. Mhm. Ne? Sondern du willst halt einfach wissen, okay, wie viel Emissionen habe ich verursacht, wie kann ich in Zukunft weniger Emissionen bei gleicher oder besserer Performance verursachen. Und das ist das, was wir dann sozusagen liefern. Ja, also ein konstantes Update des Berechnungsmodells und auch wenn Content-Formate auf Plattformen angepasst werden, was ja auch passieren kann, keine Ahnung, Karussell-Posts bei Instagram erlauben 20 Slides und vorher waren es nur 10, dann brauchst du eine Anpassung im Modell.
Mhm. Wenn ihr jetzt das gemacht hat für einen Kunden, was ratet bzw. empfiehlt ihr denn nach euren Auswertungen euren Kunden, was sie besser machen können in Zukunft? Was sind dann so ja wirklich konkrete Tipps und wird das dann auch angenommen? Wird das dann auch von den Kunden letztendlich umgesetzt?
Ja, also grundsätzlich können wir so eine Daumenregel erstmal im Kopf behalten und das ist, wenn ich hohe Reichweiten und hohe Datenlast habe, dann verursache ich viel Emission. Das heißt, geringere Datenlast wäre zum Beispiel erreichbar sehr schnell durch Videos, durch Bilder ersetzen. Und eine der Kernempfehlungen, die immer wieder auftaucht, weil Disclaimer, das ist natürlich sehr individuell. Ja, jedes Unternehmen hat unterschiedliche Strategien bei Social Media und die müssen berücksichtigt werden und unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Zielgruppen und so weiter und so fort. Ne? Aber grundsätzlich können wir sagen, dass der absolute No-Brainer ist es, zum Beispiel edukative Inhalte, wo Menschen was lernen sollen, von einem Video zu übersetzen hin zu einem Slide-Post bei Instagram zum Beispiel. Weil wir sehen, dass die Karussell-Posts, also mit den unterschiedlichen Slides, viel besser abspeicherbar sind. Also ne, du hast ja diese Save-Emoji, ja, also dass UserInnen sagen, okay, ich speichere mir den Beitrag, weil ich will den später nochmal angucken. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Slide 3 auf Speichern klickst, dann ist das in deinem Profil gespeichert mit eben dieser Slide 3. Vielleicht stand auf Slide 3 von dem Karussell woran du dich erinnern möchtest in 2 Tagen, wenn du den Post nochmal anschaust. Wenn du jetzt ein Video hast, verursachst du erstmal mit demselben Inhalt, keine Ahnung, 100-fache Emissionen. Und diese eine Stelle, die die Person vielleicht nochmal wiederfinden möchte, ist viel schwieriger auffindbar, weil es bei Sekunde, weiß ich nicht, 17 von 39 war. Und dann läuft das Video die ganze Zeit durch und du kannst es nicht stoppen. Also bei Instagram kannst du das Video nicht stoppen, bei TikTok kannst du es, da wird einfach nur dann der Ton gemutet. Also das ist halt einfach so, ne, dann auch zu überlegen, was ist convenient für meinen User? Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn wir jetzt Produkte haben, die erklärungsbedürftig sind oder wo einzelne Aspekte erklärt werden sollen, dann würde ich immer empfehlen, der absolute No-Brainer ist es, klar, Video zu machen für bestimmte Zielgruppen, aber wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe in einem Funnel, die noch nicht so educated ist über mein Produkt, würde ich immer sagen, ey, dann knall lieber 5 Slideshows raus. Kannst du auch viel besser skalieren mit Canva AI zum Beispiel, ja, wenn wir noch über KI reden wollen. Das geht viel krasser, es ist viel weniger Produktionsaufwand. Ich kann auch 5-mal am Tag Slideshows posten und muss dann nicht jedes Mal irgendwie Videos posten, nur weil alle sagen, ja, Video ist gerade das Ding. Und wir sehen auch in unseren Daten, und das ist vielleicht noch ganz interessant, wir sehen in unseren Daten, dass Unternehmen regelmäßig mit statischen Inhalten, also zum Beispiel Bilder, Karussells bei Instagram, gerechnet auf die Emission und auf die Impressions effizienter sind als mit Video. Das Problem ist nämlich ganz häufig, dass alle sagen, ja, lass mal Video machen und dann wird irgendwie ein Video, was irgendwie ein TV-Spot ist, runtergeschnitten auf 15 Sekunden und irgendwie auf 9:16. Aber das interessiert natürlich keinen, weil die Kultur bei Instagram und TikTok total anders ist. Also halt wirklich zu überlegen, was sind denn die Inhalte, die meine Zielgruppe an welcher Stelle im Funnel wie gebrauchen kann, damit ich ihnen sozusagen helfen kann. Ja, also das ist ja auch auf dieses Thema, ne? Also mach keine Werbung bei Social, vor allem organischem Content nicht, sondern hilf ihnen halt eine gute Lösung zu finden und dann werden sie zurück zu dir kommen. Und ich glaube, da ist so edukativer Content in Slideshows ist der absolute No-Brainer.
Okay, aber das widerspricht ja jetzt so all, was so die Plattformen gerne hätten und auch was viele Experten raten. Macht Video, ne, kommt ja immer wieder. Ja. Video ist der absolute Burner. Wobei ja jetzt auch bei LinkedIn, hatten wir gerade schon über LinkedIn gesprochen, dieser Video-Feed wieder abgeschafft wurde, weil er wohl doch nicht so gut lief. Vielleicht haben sie es erkennen, dass dann die Plattformen auch langsam. Und das wäre aber dann ja auch eine Verantwortung, auch darüber haben wir ja mal gesprochen, der Hersteller oder derjenige, die das zur Verfügung stellen, dass sie sagen, Leute, Videos pushen wir nicht mehr so, macht lieber Bilder und Slideshows, das spielen wir viel mehr aus. Wäre das zum Beispiel ein Weg, der gut wäre?
Ja, würde aber überhaupt nicht passieren. Also es ist völlig unrealistisch, sich solche Vorstellungen zu machen, weil die Aufgabe der Plattform ist es, die Menschen so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, weil dann kann ich mehr Werbung verkaufen. Mehr Werbung heißt höhere Einnahmen, heißt höhere Marge, heißt mehr Shareholder Value. Und solange wir in diesem System, sage ich mal, leben, ja, wo sehr viel Shareholder Value driven ist, wird es nicht passieren, dass die Plattformen sagen, ja, aus Nachhaltigkeitsgründen spielen wir jetzt irgendwie weniger Videos aus. Was aber natürlich die Plattform machen ist, die spielen die Inhalte aus, wo die Menschen lange in der Plattform bleiben. Und wenn mein Video beschissen ist, dann bringt mein Video mir gar nichts. Also das beste Beispiel ist dieser LinkedIn-Video-Feed, wo einfach Sachen so krass gepusht wurden. Und dann habe ich mit einem Bekannten von mir, der auch sehr stark bei LinkedIn ist, habe ich einfach mal geguckt. So, wir hatten 2 Posts, die ein Video hatten. Die haben irgendwie über 100.000 Reach gehabt. Und dann guckst du in die Analytics und siehst so, ja, okay, durchschnittliche Retention im Video war irgendwie 1,2 Sekunden. Das heißt, keine Ahnung, die ersten 5 bis 10.000 haben wirklich den Content konsumiert und alles, was danach LinkedIn sozusagen an Traffic auf deinen Post geworfen hat, war so, wer ist der Typ, juckt mich nicht weiter. Weißt du, und das ist einfach, das sind Vanity Metrics. Also es ist ich fühle mich gut, wenn ich die Metrics sehe, aber es bringt mir gar nichts. Und das muss man halt ernsthaft hinterfragen, und das machen wir auch mit Kunden, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir gucken uns ja sowohl die Daten an und sagen, hey, das hast du in der Mission verursacht. Wir schauen aber ja auch in die Effizienzen, was ich gerade zum Beispiel schon gesagt habe. Und wir machen dann auch Workshops mit den KundInnen, damit genau diese Implementierung unserer Empfehlungen dann auch stattfindet und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Weil wir sagen ja nicht, hey, du musst nur den Knopf drücken, weil den Knopf gibt's nicht, egal wer da draußen ist und das erzählt. Es gibt nicht den Knopf, wo du sagen kannst, 20% weniger Emissionen bei deinem Content. Du kannst einfach nur den Content hochladen, ja, bei den Plattformen. Und gerade bei Organic ist es ja so, du weißt ja dann noch nicht mal, wie viel Reichweite bekommt das. Mhm. Bei Paid ist es ja noch ein bisschen was anderes sogar. Aber wenn wir jetzt mal nur bei Organic bleiben, so, das ist wie eine Lotterie. Ja. Hast du 1000, hast du 100 Reach oder hast du 100 Millionen? Also wenn es nur ein deutscher Inhalt ist, unwahrscheinlich, weil so viele Menschen konsumieren da nicht. Aber wenn du jetzt was machst, was super shareable ist und vielleicht gar keine Sprache benötigt, ey, es kann passieren, dass einfach, weiß ich nicht, die halbe Welt dein Video sieht. Und das kannst du nicht einplanen mit irgendwelchen CO2-Budgets, das oder stimmt, so, was man sonst im Carbon Accounting macht. Sondern du musst überlegen, wen will ich zu welcher Zeit, mit welchem Inhalt, in welcher Stage des Funnels erreichen, dass das halt für mich Sinn macht. Und da macht es dann zum Beispiel auch keinen Sinn, einfach Menschen, die null Awareness zu einem Produkt haben, komplett mit einem 1,5 Minuten Video zu bombardieren, um zu zeigen, guck mal, wie geil der Vibe unseres Produkts ist, weil die kennen ein Produkt doch gar nicht. Also, weißt du, so die, warum sollten die jetzt 90 Sekunden investieren? Das macht keinen Sinn. Ja, und das sind einfach so Sachen, die kann man dann sehr gut, die muss man aber dann auch von der strategischen Perspektive mit betrachten und kann nicht einfach sagen, okay, Patrick, sag mir jetzt, was ich machen muss, um 30% zu saven. So einfach ist es nicht.
Aber was du da gerade sagst, bedeutet ja am Ende schon, dass die Verantwortung dann wieder mehr beim Endnutzer liegt. Ne? Also bei den
Nee, ganz im Gegenteil.
Warum?
Also überhaupt nicht beim Endnutzer. Na, der Endnutzer wäre ja jetzt, keine Ahnung, du empfängst einen Content-Piece.
Na, Entschuldigung, dann sind wir jetzt auf einer anderen Ebene. Ich meine mit dem Endnutzer eure Kunden. Das heißt, derjenige, der das eben verbreitet, sagen wir es mal so.
Ja.
Da liegt dann die Verantwortung zu sagen, okay, hier kann ich Emissionen sparen oder mir ist das eigentlich piep egal. Das ist doch so.
Naja.
Also es geht nicht darum, das sagtest du ja auch gerade, dass die Plattformen werden nie was ändern. Die wollen ihr Geschäft machen. Und letztendlich geht es dann darum, dass diejenigen, die Inhalte verbreiten, in die Verantwortung nehme und sage, okay, überleg dir doch mal, welche Inhalte sinnvoll sind, was lohnt sich wirklich zu verbreiten und denk mal darüber nach. So würde ich es jetzt ausdrücken.
Genau. Also was wir am Ende empfehlen, ist ja einfach nur Marketing effizient und performant zu machen, weil dadurch hast du ja dann automatisch Emissionen gespart. Weil die beste Kampagne ist ja die, wo du einmal die Anzeige ausspielst und die Leute zu Kunden werden. Und danach nie wieder. Und danach auch nie wieder zu einem Competitor von dir gehen, sondern immer Kunde von dir bleiben. Das wäre das beste Marketing. So, je näher wir da hinkommen, desto mehr Emissionen sparen wir auch. Das ist das Einzige, wo wir den Unternehmen bei helfen. Speziell jetzt bei Social zum Beispiel in der Vergangenheit. Wo wir gesagt haben, hey, es geht doch einfach nur da. Also klar, vielleicht hat dein Vorstand das Ziel, dass Follower irgendwie wachsen. Aber für dein Business ist das scheißegal. Ja, wenn du dir jetzt 100.000 Follower kaufst, dann hast du mehr Follower, aber du hast gar kein Business Value. So, also müssen wir überlegen, wie dein Content halt, weiß nicht, Umsatz treibt. Und da sind ganz viele Agenturen viel besser als wir. Aber wir kommen dann halt am Ende des Jahres mit der Perspektive und sagen, hey, muss es denn da an der Stelle immer zum Beispiel Video sein? Oder, ne, guck mal, 98% der Emissionen passieren durch Video. Macht nicht statisch irgendwo im Prozess, im Marketing-Funnel halt auch Sinn. So. Und da haben wir auch Unternehmen, die daraufhin reagieren. Und da haben wir auch schon schöne Cases von Unternehmen gesehen, wo dann 9% Emissionen eingespart werden konnten, obwohl die Reichweite, glaube ich, um 20% gestiegen ist.
Das ist beeindruckend.
Und wir sehen dann sehr schön in den Daten ein Jahr später, dass einfach die statischen Inhalte um 20% gewachsen sind.
Mhm.
Und das finde ich okay. Und für das Unternehmen ist das ein Riesenerfolg.
Aber wie sähe denn für dich dann das Social Media der Zukunft aus? Sagen wir mal so in spätestens 5 Jahren. Wie würdest du dir das vorstellen oder wünschen? Wie wäre es ideal, um auch die Emissionen hier runterzubekommen?
Ja. Also nochmal zurück zu der Frage von zuvor, ne? Weil ich, es geht jetzt nicht darum, irgendwie den Unternehmen die Schuld zu geben und die müssen es lösen. Das Problem ist nur, Unternehmen haben ja ein Interesse daran, das Problem zu lösen, weil sie sind genauso von Umweltauswirkungen betroffen wie die großen Plattformen. So, wir wissen halt einfach nur aus anderen Bereichen, dass die Plattformen sich nicht bewegen werden, wenn es nicht ein zwingendes Interesse daran gibt. Also wenn ich jetzt die letzten 2,5 Jahre darauf verwendet hätte, bei den Plattformen zu klopfen und zu sagen, bitte, bitte, mach doch mal nachhaltiger, dann wäre überhaupt gar nichts passiert. Warum auch? Also es gibt, keine Ahnung, es gibt 3, 4 von denen, warum sollten die irgendwas ändern? Jetzt mal von den Großen gesprochen. Das heißt, da am Ende geht es nur über Regulatorik. Und das beginnt ja schon. Ne? Also es gibt ja schon jetzt Gesetze, dass, glaube ich, ab diesem oder nächsten Jahr neu gebaute Rechenzentren nur zu einem gewissen Effizienzgrad existieren dürfen. Die müssen bestimmte Kriterien erfüllen und so weiter und so fort. Da geht es ja schon hin. Aber grundsätzlich ist ja die Wertschöpfungskette auf diesen Plattformen viel größer. Also wir haben zum Beispiel 60-70% der Emissionen von Content passieren ja durch Hardwareverschleiß. Das heißt, in dieser ganzen Maschine von Social Media spielt ja auch der Endgeräthersteller eine Riesenrolle. Der Hersteller von den Servern, die nachher dann von den Plattformen genutzt werden und so weiter. Das heißt, das ist ja so ein riesen kollektives Ding. Und wir müssen einfach einen Punkt finden, wo man ansetzen kann, dass sozusagen Druck in der ganzen Kette entsteht. Das kriegst du, glaube ich, dann nur über Regulatorik hin. Zum Beispiel, dass man auf europäischer Ebene sagt, naja, wenn du einen signifikanten Umsatz hier in Europa machst, ist mir egal, wo du herkommst, du musst trotzdem unsere Berichtspflichten erfüllen. Das finde ich gut. Und dann müssen wir überlegen, wie kriegen wir aber dann auch die Unternehmen, die jetzt schon diese Infrastruktur Social Media nutzen, auch aware, dass da was passiert und dass es auch Teil ihres Scope 3 ist. Und da bieten wir sozusagen dann eine Lösung. Und wenn die dann feststellen, wie viel das ist, dann entsteht ja auch nochmal ein anderer Druck auf die Plattform, das dann vielleicht auch nochmal zu regeln. Weil das sind ja dann die Kunden sozusagen, die die Plattform ja auch braucht, um dann halt Umsatz zu machen.
Ja, als wir unsere Diskussion auf LinkedIn hatten, hast du ja auch die Frage aufgeworfen, sollten wir nicht Systeme, Politik, Gesetzgebung verantwortlich halten, die Produkte in einem Rahmen der planetaren Grenzen anzubieten und nicht immer nur vom Einzelnen verlangen, dass er oder sie verzichten soll. Ne? Da gibt es ja immer diesen berühmten CO2-Fußabdruck, den man dann aufs Auge gedrückt kriegt. Und eigentlich wäre viel spannender, mal zu gucken, was eigentlich der CO2-Handabdruck, also was ihr ja auch macht. Ihr verbessert ja euren CO2-Handabdruck, indem ihr hilft, Emissionen zu sparen. Aber welche Ideen hast du denn konkret, wie man das umsetzen kann? Also wo ist so ein Hebel oder wo würdest du einen Hebel sehen, dass man da was, dass da was passiert?
Also ich glaube, das ist auch ein großes Kommunikationsthema. Ne? Ich glaube, man muss sich in der Diskussion einfach anders annähern und ehrlich machen und sagen, okay, wenn wir als Gesellschaft diese planetaren Grenzen wahren wollen, ja, mit all den Konsequenzen, die beim Nichtwahren sozusagen entstehen, wo wir jetzt vielleicht gar nicht tiefer drauf eingehen müssen, kann sich jeder selber zusammensuchen. Die Stimmung will ich jetzt hier gar nicht verbreiten, aber wenn wir das wollen, dann müssen wir uns ehrlich machen und dann müssen wir auch der Wahrheit ins Gesicht blicken und sagen, dass Social Media jetzt auch nicht das allergrößte aller Probleme ist, sondern reden wir davon, dass 100 Firmen auf der Welt global für 70% aller Emissionen verantwortlich sind. Und dann ist die Frage, wie kommen wir da raus? Und wenn wir da raus wollen, dann sehen wir, dass das fossile Unternehmen sind. Also Öl und Gas und teils staatlich und so weiter. Und das ist halt eine Überlegung, das ist eine gesamtgesellschaftliche Wirtschaftsraum-Thematik, die kein Einzelner lösen kann. Also ich finde es auch super, wenn jeder sagt, ey, ich fliege jetzt nicht mehr inlands, ne, mache ich auch nicht. Aber jetzt zu glauben, dass nur weil ich vegan lebe und jeden Flug vermeide und mein Auto verkaufe, dass jetzt, wenn das jeder so machen würde, damit die Welt gerettet ist, das stimmt halt nicht. Also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber es gibt so eine Untersuchung, die halt sagt, selbst wenn jeder seinen individuellen Konsum so stark wie möglich einschränkt, dann gibt es immer noch viel zu viele Emissionen durch systemische Faktoren wie wird geheizt in Ländern und in Gesellschaften? Ja, wie passiert Mobilität? Ja, wo man nicht als Einzelner den kompletten Einfluss hat. Sondern müssen einfach Stellschrauben gedreht werden. Ne? Und das ist zum Beispiel Wärme und Mobilität sind zwei Riesenfaktoren. Umso katastrophaler ist es, dass gerade auf jetzt Bundesregierungsebene da diese Themen immer komplett ignoriert werden. Das sind Riesenfaktoren, die verändert werden müssen. So.
Absolut, und ich finde immer. Ja, Entschuldigung, du wolltest noch einen Satz zu Ende sagen, bitte.
Ja, ich finde es dann immer faszinierend. Also, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir keine Lösungen. Ne? Also, keine Ahnung, unsere Freunde von 1,5 Grad, so, die machen ja einen extrem fantastischen Job. Die sind eins der, ich glaube, das meistgefundetste Unicorn in Deutschland. Die haben innerhalb von wenigen Jahren ein Produkt gebaut, mit dem ganze Gebäude quasi theoretisch CO2-neutral geheizt und gekühlt werden können. Ja, weil sie alles miteinander integrieren und dann noch mit einer künstlichen Intelligenz quasi durch eine Software den Strom so handeln, dass man von in Teilen schon Geld bekommt, wenn man Strom verbraucht. Ja, und dieses Produkt und dieses Unternehmen liefert irgendwie in 7 Länder. Ja, also hier passiert ja auch was in Deutschland, was dann auch Exporte wieder der Zukunft sozusagen ermöglicht und Wirtschaftskraft. Und stattdessen tun wir so, als seien wir abhängig von den großen Fossilen und ignorieren aber, dass wir unfassbar viele Milliarden jedes Jahr als Gesellschaft in die Beibehaltung dieser fossilen Infrastruktur reinfinanzieren, wo wir mit demselben Geld ja auch die Zukunft finanzieren können.
Absolut.
Also das ist ja total Banane. Also wir fördern ja gerade mit Geld unsere Abhängigkeit und stellen uns dann hin und sagen, ja, ist aber so schwierig, da rauszukommen, wo ich so denke, ja, aber dann hör doch auf, dem Geld zu geben. Also, hä?
Aber das ist ja ein Riesenthema, das ich auch schon ein paar Mal behandelt habe, hier im Podcast, aber auch in einer anderen Sendung, die ich moderiere. Es ist tatsächlich so, dass wir zurzeit jedes Jahr über 60 Milliarden Euro für Erdöl und Erdgas ausgeben, teilweise sogar noch für Kohle. Und das wird verbrannt. Das ist dann ja weg. Und erneuerbare Energien sind nicht weg. So, und das ist das eine. Und ich glaube, eine Zahl war, dass die EU im Gesamten in den letzten 5 Jahren schon 59 Milliarden Euro gespart haben an Erdöl und Erdgas, weil sie eben immer mehr die Erneuerbaren in Europa ausgebaut haben. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die fossilen Industrien sich da wehren, liegt auf der Hand. Und dass die natürlich entsprechende Narrative verbreiten. Weil da geht es nämlich um 3 Milliarden Euro Gewinn. Und zwar jeden Tag. 3 Milliarden Euro Gewinn jeden Tag. Das sind in den letzten 50 Jahren weit über 55 Billionen Euro, die die fossilen Energien verdient haben. Und der Christian Stöcker hat das ja in seinem Buch Männer, die die Welt verbrennen, auch ganz schön aufgezeigt. Dazu kommen ja noch Milliarden von Subventionen, die noch obendrauf bekommen. Das ist ja letztendlich krass. Und das Schöne ist, dass wir 70% dieser Energie einfach verschwenden. Und beim Auto ist es ja ganz klar, beim Verbrenner sind zwischen 20-25% der Energie, die das Auto antreiben. Der Rest wird einfach, damit wird die Umwelt geheizt und wir verschwenden das. Und deswegen, ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum wir da nicht stärker mal drüber nachdenken, vor allen Dingen, weil Tim Mayer das so schön gesagt hat, eigentlich bockt es ja mit den erneuerbaren Energien. Wenn ich mit einer Solaranlage mein eigenes E-Auto auflade, habe ich ja, spare ich unglaublich viel Geld.
Ja, total. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Kommunikationsthema. Also ich fast auf jeder Veranstaltung, auf der ich bin, mit meinem Co-Founder auch, sagen wir, Klimakrise ist eine Kommunikationskrise, weil wir haben es enorm krass verpasst, einfach richtig zu kommunizieren und die Leute abzuholen und diesen Wandel auch positiv zu gestalten. So, weil es hat nur Vorteile, ja. Also, bestes Beispiel ist doch das Gasgeschäft, was wir immer noch mit Putin machen. So, das ist total abhängig. Wir sind total abhängig von der Scheiße. So, du könntest aber, wenn du jetzt total auf Erneuerbare umsetzt, schon vorher gesetzt hättest, du wärst viel unabhängiger. Die letzten 2 Jahre wären die Energiepreise nicht explodiert. Ne, also all das, was ja jetzt passiert ist und wo dann im Zweifel irgendein Grünen-Bashing passiert, passiert ja, weil vorher 16 Jahre CDU uns komplett in die Abhängigkeit gefahren hat, weil es ja so schön günstig war. Und das sind alles so Dinge, wo man dann auch, und das ist dann eine super, super traurige und nervige Geschichte, wo ich dann irgendwie bei Vorträgen oder Pitches bin und dann teilweise Fragen aus dem Publikum bekomme, wo ich denke, also was passiert hier? Ne? Wo eine Diskussionskultur entsteht, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt die nächste E-Zigarette erfinde, dann applaudiert man mir, weil das irgendwie unternehmerisch genial ist. Wenn ich aber sage, hey, ich biete eine Möglichkeit, wie kompliziertes, weiß ich nicht, CSRD Reporting Scope 3 für Marketing übersetzt werden kann in, du musst eigentlich gar nichts mehr selber tun und leistest einen Beitrag mit deinem Marketing, dass halt diese Welt auch weiterhin funktioniert, ist es so, ja, Bürokratie und jetzt wieder Ökologie auf 1 und dann können wir gleich deindustrialisieren und du hast so das Gefühl so, ey, Moment, also wo kommt das alles her? Und das ist halt crazy. Weil dann stehen halt Leute vor dir und sagen, ja, ich bin ja auch grundsätzlich dafür, dass wir das mit dem Klimawandel verhindern. Und dann kommen die ganzen, und das ist so absurd und das macht mich so wütend in Teilen, dann kommen die ganzen Argumente, die dann auch amplifiziert werden von PolitikerInnen, die eigentlich PolitikerInnen der Mitte sein sollten, die dann einfach so Narrative übernehmen, die von fossilen Lobbygruppen gestreut werden. Also von wegen, wenn wir jetzt da irgendwie rausgehen aus den Fossilen, dann leidet die Wirtschaft. Und Klimawandel verhindern, ja, aber wir müssen auch gucken, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt und so. Ne? Und das sind alles Narrative, die dann irgendwie durch irgendwelche verkürzten Headlines in der Bild-Zeitung, durch irgendwelche Möchtegern-Klimaforscher, durch irgendwelche Klimaexperten, die bei der FDP sitzen und keine sind und dann da rumschwurbeln, verbreitet, dass Menschen einfach komplett das, was sie dann 100-mal gehört haben, irgendwie nachplappern. Und wenn du sie dann aber fragst, das war dann auch wirklich so, wenn ich dann sage so, okay, aber jetzt gibt es ja irgendwie planetare Grenzen und das ist ja jetzt Wissenschaft und wir können jetzt nicht irgendwie so tun, als würde das nicht passieren und es ist absehbar, dass wir zum Zeitpunkt X nur noch Y-Emissionen verbrauchen dürfen. So, was wäre denn ein faires Instrument, um zu sagen, hier soll keiner einen Nachteil haben, wie kriegen wir das hin gesamtgesellschaftlich? Ne? Dann sage ich, ja, also da müsste ja jeder dieselben Bedingungen haben. Okay, ne? Dann sage ich so, ja, wie sieht's denn aus, wenn einfach jedes Unternehmen gleich bemessen muss, was es verursacht und vielleicht Unternehmen, die zu viel verursachen, dafür bestraft werden, so dass halt kein Wettbewerbsnachteil für die Nachhaltigen entsteht. Ne? Ja, ja, ist ja eigentlich ganz gut. Und dann erkläre ich denen, ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was CSRD macht. Ist es nicht gut? Und dann wieder Bürokratie und denkst du, hä? Aber du hast doch gerade zugestimmt, dass das Instrument im Grunde das schafft, was wir halt machen wollen. Alle ohne Wettbewerbsnachteil sozusagen auf den Pfad der Nachhaltigkeit bringen.
Ich werf jetzt
und dann ist halt wieder EU-Regulatorik, ja, und Bürokratie und dann wird wieder nachgeplappert.
Ich werfe jetzt hier mal einen Buchtipp rein. Weil das, was du beschreibst, wird in dem Buch von Stefan Klein, Aufbruch, ich werde das später in den Shownotes mit verlinken, großartig erklärt. Der hat das Ganze nämlich mal unter dem Aspekt betrachtet, warum Veränderung so schwierig ist und warum das so schlecht funktioniert. Und der beschreibt dort drin, dass eben 2019 noch vor den Fluten an der A, den Dürrenotstand in Italien und den verheerenden Waldbränden in Griechenland, also davor noch, wurden in Europa 30.000 repräsentativ ausgewählte Menschen in allen Ländern hier befragt, ob der Klimawandel ihr Leben verändert. Und 82% antworteten mit Ja. 90% ja, glaubten sogar, dass ihre Kinder die Folgen der Erderwärmung im Alltag noch stärker spüren würden. In der gleichen Studie wurde gefragt, wie viel die Befragten über eine Steuer bereit wären zu zahlen, unter der Voraussetzung, dass durch diese Steuer das Klimaproblem in 30 Jahren gelöst ist. Dabei wurde auch noch vorausgesetzt, dass Reiche mehr zahlen müssen als Arme. Soweit alles klar. So, jetzt kommt das Ergebnis. 30% der Interviewten lehnte es ab, auch nur einen einzigen Cent zu zahlen. Weitere 33% waren bereit, bis zu 20 Euro zu geben. Jährlich wohlgemerkt. Nur 26% würden eine jährliche Steuer zwischen 20 und 100 Euro gut finden und nur 9% waren bereit, für die Rettung des Klimas 100 Euro im Jahr oder mehr zu bezahlen. Und ein Fun Fact übrigens, eine deutsche Besonderheit war die ungewöhnlich hohe Quote derjenigen, die 0 Euro zahlen wollen, also gar keine Steuer. Und viele Studien zeigen ja, dass die Vorteile bzw. der Nutzen in Sachen Verhalten rund ums Klima erst in vielen Jahren stattfindet. Und je später ein Gewinn eintritt, desto weniger verlockend wirkt er. Und der Unwille, auf eine Belohnung zu warten, gepaart mit der Angst vor Verlust, macht uns dann ebenso kurzsichtig. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Also dieses Buch ist toll, weil er am Ende schreibt er natürlich auch Lösungen, weil wir müssen andere Narrative setzen. Wir müssen immer wieder dagegen halten.
Ja.
Und das finde ich großartig, dass ihr das auch macht.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, ne? Ich finde diese Untersuchungen auch immer spannend. Aber wenn mich jemand fragen würde, wie viel bist du bereit im Jahr dafür zu zahlen, dass jetzt irgendwie Klima geschützt wird, da wäre ich auch in der Tendenz zu sagen 0 Euro mit der Hinzufügung, dass ich an jeden Politiker, an jede Politikerin appellieren würde, ihren fucking Job zu machen. Und ihr fucking Job ist Chancengerechtigkeit für nachfolgende Generationen. Und wenn du das nicht machst, so, dann versagst du halt in deinem Job. So, das ist festgeschrieben, dass das deine Aufgabe ist im Grundgesetz. Und das tust du gerade nicht.
Ja, aber
machst du nicht.
Es ist ja viel leichter, ein Ablenkungsmanöver mit Migranten und Bürgergeldempfänger zu machen, als mal endlich eine Vermögensteuer aufzusetzen.
Genau. Und das Problem ist aber jetzt, dass gesagt wird, naja, wie viel bist du bereit dafür zu zahlen, dass das passiert? Während wir Unternehmen in unserem Wirtschaftssystem erlauben, Kosten zu externalisieren, Gewinne aber zu internalisieren. Ne? Also ich kann ja jetzt mal krass gesagt, das ist vielleicht einfacher, als Tabakhersteller kann ich ja sagen, okay, ich muss vielleicht hohe Steuern zahlen, aber ich mache crazy, crazy Business. Ja, ich profitiere und am Ende, keine Ahnung, bin ich ein Hersteller, ein Individuum, was an der Spitze dieses Konzerns sitzt und ich kann Geld, kann ich, wie ein Dukatenesel, ja, scheiß da Geld raus. Und auf der anderen Seite ist völlig offensichtlich für die ganze Gesellschaft, dass das Produkt einen absoluten Nettoschaden an der Gesellschaft anrichtet. Kosten, 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 Tote, 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 Krebs, Krebs, Krebs. Und die Kosten muss ich aber nicht tragen. Das macht für mich keinen Sinn. Dann können jetzt irgendwie wieder Leute sagen, so, ja, aber Unternehmertum und wir haben doch Risiko, das muss auch belohnt werden. Ja, aber was ist denn das für ein Unternehmertum, wenn ich Cash drucken darf auf der einen Seite durch generierten Schaden, den aber dann alle tragen müssen? Also das muss mir mal jemand erklären, wo das Sinn macht. Und das ist doch dasselbe mit, warum sollte jetzt ein Individuum Geld dafür zahlen, wo ein Abgeordneter, eine Abgeordnete nicht den Job macht, wo dann schon festgeschrieben ist, was die Anforderung an den Job ist, nämlich diese Chancengleichheit. Also es gibt ja auch diese Studie, die jetzt, glaube ich, vor kurzem rauskam aus Bonn, die gesagt hat, 86-89% weltweit befragt, ja, der Menschen fordern mehr Klimaschutz von den Abgeordneten ihrer Regierung. Das ist doch absurd. Also das ist eine so krasse Mehrheit global. Und das Faszinierende ist, dass diese große Mehrheit gleichzeitig denkt, Teil einer, ich glaube, 40-prozentigen Minderheit zu sein. Und da ist Kommunikation nämlich das Ding. Da laggt Kommunikation, weil die Mehrheit glaubt, in der Minderheit zu sein. Das ist ein riesiges Problem und das ist so eine Abwärtsspirale von, ich sag mal lieber nichts zu dem Thema. Und dann gestern noch in der Doku gesehen, das war jetzt zu einem anderen Thema, da ging es mehr um Bildung. Aber die Studie wird wahrscheinlich allgemeiner die Ergebnisse gefasst haben, dass wenn immer 10%, die Top 10% der Gesellschaft ein Gesetz wollen, das umgesetzt wurde, hat irgendwie das Max-Planck-Institut untersucht. Ja? Wenn die niedrigeren oder unten stehenden 10% ein Gesetz haben wollten, dann hat es eher sogar zum gegenteiligen Effekt geführt. Also nicht nur, dass es nicht eingeführt wurde, sondern dass eher noch wahrscheinlich dieses Gesetz genommen wird als Idee von den Top 10% wieder, um zu sagen, ja, da können wir noch was rausholen. So, ne? Und das zeigt einfach, dass wir einfach an einem Punkt sind, wo wir gesellschaftlich Strukturen und Modelle, die letzten 150 Jahre mehr oder weniger gut funktioniert haben, die uns aber auch in zwei Weltkriege etc. geführt haben, aber von diesem Wirtschaftswachstum her gut funktioniert haben. So, aber dieses Ding jetzt zu sagen, ja, wir müssen jedes Jahr 2-3% wachsen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir irgendwie in 20 Jahren doppelt so viel jeder konsumieren muss. Also da musst du jetzt nicht irgendwie Klimawissenschaftler sein, um zu checken, dass es hier gerade Grenzen gibt. So, und jetzt einfach nur so zu tun, als könnte man mit dem System, was uns in die Scheiße reingeritten hat, einfach so weitermachen und man müsste nur so ein paar Optimierungen machen, was zum Beispiel im Verkehr ja immer wieder das Ding ist. Ja, wir optimieren da ein paar Prozent und dann sind wir nachhaltiger. Ja, du musst halt einfach mal Verkehr neu denken. Und zwar so, dass am Ende du in diesen planetaren Grenzen rauskommst. Und das ist einfach eine Riesenverantwortung von Politikern. Das ist nicht die Verantwortung jetzt von, keine Ahnung, von irgendjemand am unteren Ende der Mittelschicht in Deutschland, im besten Fall noch irgendwie mit 450-Euro Job nebenbei, damit da nochmal 50 Euro in den Kässchen gezahlt werden können, damit dann die PolitikerInnen endlich mal Klimaschutz finanzieren können. Also das halte ich für absoluten Bullshit.
Das ist eine sehr, sehr gute Sichtweise. Also kann ich auch nur unterstützen. Das würde bedeuten, dass wir eigentlich mal alle unseren Abgeordneten in unseren Kreisen hier Dampf machen müssen und da massiv auf die zugehen und sagen, macht euren Job. Das wäre doch eine Möglichkeit, ne? Unabhängig jetzt, ob ich den gewählt habe oder nicht. Auch wenn ich ihn gewählt habe, wäre es ja seine Verantwortung, diese eben auch zu übernehmen und das mit ins Parlament zu tragen.
Absolut. Und ich glaube, am Ende geht's auch nur über große Bewegungen auch aus der Bevölkerung heraus. Also wir müssen uns auch mal damit auseinandersetzen und hinterfragen, inwiefern Intransparenz jetzt zum Beispiel in dem ganzen Thema Lobbyarbeit auch dazu führt, dass nämlich genau dieses System erhalten bleibt. Weil du hast ja gerade gesagt, wenn ich als Industrie global jeden Tag 3 Milliarden Gewinn mache, überleg mal, wie viel Schießpulver ich habe.
Massig. Da kannst du dir jede Regierung kaufen.
Tag, sieht man gerade in den USA. Ich kann jeden Tag die Regierung aufs Neue kaufen. So. Und dass das ein Problem ist und das zu einem Ungleichgewicht führt in einer Gesellschaft, wo erstmal jede Stimme gleich viel wert sein soll auf dem Papier, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und da ist auch relativ offensichtlich, was da jetzt passieren muss. Und das ist super unbequem, vor allem für die handelnden Personen. Aber da muss halt was passieren.
Da mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ja den Podcast auch hier in der Reihe Gewinn mit Sinn mit Sebastian Klein gehabt, der das fantastische Buch geschrieben hat, Toxisch Reich, wie Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Auch sehr hörenswert. Und der sagt das ja genau so. Wer so reich ist, kann sich eben tatsächlich unterm Strich die Politiker kaufen, auch so unschön das klingt, und damit auch bestimmen, in welche Richtung eigentlich das Ganze läuft. Und da sind eben, und die Menschen, die so reich sind hier in Deutschland, sind in der Regel durch fossile Industrien so reich geworden. Das ist halt das zweite Problem. Aber wir müssen das Thema so ein bisschen jetzt mal leider, ich finde es sehr spannend, sich mit dir darüber zu unterhalten, ein bisschen blocken. Ich habe nur eine Frage, du und dein Mitgründer Jean-Paul Laue, ihr gebt ja auch einen Podcast raus mit dem schönen Titel Beate Grüße. Wie kamt ihr auf den Titel und worüber sprecht ihr da?
Auf den Titel kamen wir, nachdem ich bei, bevor wir Klima und so gegründet haben, haben wir uns im Job kennengelernt. Ich glaube, am ersten oder zweiten Tag hat Jean-Paul mit Autokorrektur irgendwie eine E-Mail rausgehauen und da stand nicht beste Grüße, sondern dann Beate Grüße am Ende. Und irgendwann ist uns das eingefallen, als wir überlegt haben, lass mal einen Podcast machen. Dann war es eigentlich logisch, dass es irgendwie eine lustige Anekdote ist, weil irgendwie hat sich das ja so eingebrannt, dass Podcast-Titel ja immer irgendeinen komischen Wortwitz brauchen. Und so war Beate Grüße. Und wir sprechen über alltägliche Dinge. Also am Ende ist es einfach der reinste Laber-Podcast, wo wir darüber sprechen, was uns gerade bewegt. Das kann Klima und so sein, das kann aber auch irgendwas, weiß nicht, Popkulturelles oder Politik-Rants oder sonst irgendwas sein.
Ihr habt keine Gäste, das macht ihr zwei zusammen.
Genau, wir haben keine Gäste, sondern es geht darum, dass wir sozusagen ein bisschen den Druck der Woche ablassen können da.
Also einmal die Woche taucht der Podcast auf.
Einmal die Woche.
Sehr gut. Ja, fantastisch. Werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Ich habe ihn gerade erst entdeckt, deswegen habe ich nur mal so zwei, drei Sachen ganz schnell mal gehört. Sehr schön, war auch sehr witzig, was ich da gehört habe. Also es scheint sich zu lohnen. Ihr seid Sinnstiften unterwegs. Dann kommen wir jetzt zum Sinnstift. Der Sinnstift, den bekommen meine Gäste oft vorab, manchmal auch nicht. Das liegt an diversen Dingen, aber sie kriegen ihn immer. Und kurze Erklärung dazu, das ist ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus noch etwas Sinnvolles erbringt, denn am oberen Ende des Stiftes ist so eine kleine Samenkapsel und die kann man entweder absägen und einpflanzen oder man wartet, bis der Stift abgeschrieben ist und dann steckt man den in die Blumenerde, gießt den schön und es kommen hübsche kleine Vergissmeinnicht daraus. Und dazu stelle ich immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Meine Frage an dich, Patrick. Wer willst du gewesen sein? Was für ein Vorfahr willst du gewesen sein?
Ich kenne die Frage irgendwo, ja. Ich will der Typ sein, wo meine Enkelkinder oder andere Menschen sagen, einfach Dinge nicht hinzunehmen, sondern was dagegen zu tun, lohnt sich immer mehr, als einfach den Schmerz auszuhalten und abzusitzen.
Das finde ich eine super Antwort. Die Frage, die hast du tatsächlich in meiner Präsentation gestellt, dadurch kam ich da drauf. Und die Frage stellt ja auch, und das fand ich auch ganz spannend, Rutger Bregmann in seinem Buch Moralische Ambitionen, ne? Der betrachtet das auch, was für Vorfahren wollen wir gewesen sein? Ich finde die Frage eigentlich super, weil man dazu kommt, sein eigenes Handeln zu reflektieren. Das wäre ja schon was, wenn das, glaube ich, so einige Leute mal machen würden. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Wie kamst du OnlyPants?
Also ich weiß nicht, ob man das schnell erklären kann, aber es war mehr oder weniger ein Joke, der so aus der Community heraus entstand und wir dann gesagt haben, wir machen einen Unterwäschekalender, wo wir angestrahlt werden von aktuellen Klimakrisen, dass Menschen erst denken, witzig, Patrick und Jean-Paul haben einen Unterwäschekalender gemacht und dann im zweiten Blick erkennen, okay, warum ist da eine Klimakrise und dann sozusagen in diesen edukativen Teil gelangen und haben eine kleine Ausstellung gemacht und es war absolute Blueprint für uns, für unsere Art der Weise und Weise der Kommunikation, weil die Leute für einen lustigen Kalender und ein lustiges Event in der Bar kamen und am Ende fast alle über Klima und was können wir tun geredet haben.
Ja, das habe ich gesehen. Bei jedem Kalenderblatt gab es eine spezielle Information zum Thema Erderwärmung, Klimawandel und dergleichen. Fand ich ganz spannend, weil ihr da wirklich unheimlich viel Wissen zusammengetragen habt.
Ja, war auch eine Menge Arbeit.
Ja, das glaube ich. Aber ihr seht sogar ganz gut aus, finde ich.
Ah, danke. Ja.
Welches Buch sollte man deiner Meinung nach unbedingt gelesen haben?
Boah, ich bin nicht so der Bücherwurm, muss ich zugeben.
Welchen Podcast sollte man unbedingt gehört haben?
Ja, auch da, also die Leute hören jetzt zu, weil sie irgendwie Sinn, weil sie irgendwas mit dem Thema Sinn haben. Was ich gerade sehr faszinierend und spannend finde, ist die Philosophie des Stoizismus. Ich lese gerade heute würde man sagen, Journal von Marcus Aurelius. Ich glaube, der letzte große Kaiser Roms. Und der hat sehr viele reflektierte Gedanken, die heute immer noch aktuell sind, wo ich immer wieder denke, faszinierend, wie die Menschheit über 2000 Jahre an denselben Themen sozusagen scheitert. Ne? Also, keine Ahnung, nicht für die Anerkennung von anderen da irgendwas arbeiten, sondern für einen selbst. Und was ist dein Purpose? Und du musst deine Seele in Einklang bringen mit und die Götter. Das klingt alles ein bisschen abstrakt, aber am Ende sind das dieselben Themen, die uns heute auch bewegen. So, ne? Wer will ich gewesen sein? Was kann ich leisten? Was macht mich glücklich? Inwiefern will ich mich abhängig machen von den Meinungen anderer und so weiter? Also kann ich nur empfehlen.
Okay, das ist lustig. Stoizismus hatte schon mal einen Gast genannt. Ich komme nur gerade nicht drauf, wer es war. Ist noch gar nicht so lange her. Muss ich noch mal gucken. Finde ich wirklich.
Ist ein Thema.
Ja, ist echt ein Thema anscheinend. Du wohnst in Berlin. Nutzt du dort eher ein Auto oder Bus und Bahn?
Ich habe kein Auto.
Sehr gut.
Ich fahre auch eigentlich nie Auto, weil Bus und Bahn in der Regel immer schneller ist. Also auch Miles und Co. lohnt sich hier kaum.
Also ÖPNV auf jeden Fall immer.
ÖPNV all the way und viel Fahrrad.
Super. Also auch da noch richtig sinnstiftend unterwegs.
Na klar.
Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt durch. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Patrick Schnitzler, den Mitgründer von Klima und so. Den Link zur Website gibt's natürlich wie immer in den Shownotes, sodass ihr euch über dieses spannende und sehr innovative Unternehmen weiter informieren könnt und auch mal schauen könnt, ob das was für euer Unternehmen ist, mal so die Klimaemissionen eurer Social-Media-Aktivitäten berechnen zu lassen. Außerdem findet ihr dort natürlich auch den Podcast Beate Grün. Grüße und hört da mal rein, das lohnt sich mit Sicherheit. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und unsere Mission ist es auch, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten, beziehungsweise hier in diesem Podcast Unternehmen vorzustellen, die das alles schon machen. Und auch heute hatten wir mal wieder ein Unternehmen, die wirklich ganz stark da drin sind, Verantwortung zu übernehmen und damit auch Einfluss nehmen auf ihre Kunden, auf die Gesellschaft und damit auch dafür sorgen, dass Menschen zum Umdenken und zum Andershandeln bewegt werden. Und das ist ja das, was sinnstiftendes Unternehmer bedeutet, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, die Umwelt und auch die Menschen. Und ich glaube, Unternehmen, die das machen, werden auf Dauer auch die erfolgreichen sein. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich, wie immer, könnt ihr mir ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge mit Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Patrick, für diese höchst inspirierende Diskussion mit dir und die vielen Infos,
vielen Dank
die du gegeben
hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Es war mir ein Fest.
Ebenso.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.